Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man in Berlin-Mitte die alte Schönhauser Straße entlangläuft und in eine der Seitenstraßen einbiegt, trifft man unweigerlich auf eine der bronzefarbenen Steine, die in den Bürgersteig eingelassen sind. Meist sind es mehrere an einer Stelle und oft finden sich auf ihnen die gleichen Familiennamen. Hier wohnte Siegfried Scheier, Jahrgang 1880, deportiert 1942, tot in Riga. Jenny Scheier, geborene Wolf, Jahrgang 1874, deportiert 1942, tot in Riga. Leonard Scheier, Jahrgang 1909, deportiert 1942, ermordet in Auschwitz. Martin Scheier, Jahrgang 1912, deportiert 1942, ermordet in Auschwitz. Wenn man recherchiert, kann man erfahren, dass die ganze Familie Scheier ein unauffälliges und zurückgezogenes Leben geführt hat und dass Leonard und Martin mit dem 23. Transport aus Berlin nach Auschwitz gebracht wurden. Geht man ein paar Schritte um die Ecke, findet man weitere Namen und Schicksale, Tod und Leben nahe beieinander. Susanne Lebzelter, deportiert 1943, ermordet in Auschwitz. Und gleich daneben David Eimer, Flucht 1933, Palästina. Viele Menschen gehen durch die hippen Straßen von Berlin, Mitte, an Boutiquen, Lifestyle-Läden und trendigen asiatischen Restaurants vorbei. Sie sind meistens erlebnishungrig und konsumwillig. Die Stolpersteine, die der Künstler Gunter Demnig hier eingelassen hat, insgesamt sind es 70.000 in Europa, stehen hier in dieser Gegend in krassem Kontrast zur Gegenwart. Unter dem Bürgersteig der Gegenwart liegt ein Abgrund der Geschichte. Alles scheint geordnet und normal zu sein, aber die Stolpersteine erinnern, dass uns nur ein schmaler Grat von dem Abgleiten in die Barbarei trennt. Und dieser schmale Grat verläuft mitten durch das menschliche Herz. Es hat einen Abgrund in sich. Meist bleibt er verdeckt durch gesellschaftliche Rollen und durch Konventionen. Aber wenn es die Umstände zulassen, öffnet er sich. Neid, Hass, Denunziation, Gleichgültigkeit, Apathie. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. So hörten wir aus dem Matthäusevangelium. Seit am 27. Januar 1945 die Sowjetarmee die letzten 7.000 Gefangenen des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau befreit hat, ist vieles ans Licht gekommen, was eigentlich für immer im Dunkel verbleiben sollte. Dieses ans Licht kommen war ein langwieriger Weg in unserer deutschen Gesellschaft und es durchlief viele verschiedene Phasen. Vom Nicht-Wissen-Wollen über die hilflosen Versuche zu verharmlosen, zu verdrängen oder zu verleugnen, hin zum ersten wirklichen Erkennen, was geschehen ist und der Erschütterung darüber. Von der Scham hin zum Anerkennen der Schuld. Dieser Prozess verlief und verläuft nicht überall synchron. Bis heute vollzieht er sich in Einzelnen, aber auch in Gemeinschaften. In Dörfern, in Kleinstädten, Vereinen, Verbänden und Kirchen. Es beginnt meist dann, wenn das abstrakte und bestialische Verbrechen plötzlich ganz konkret wird. Wenn die Schuld nicht im Irgendwo liegt, sondern in der eigenen Familie, in der eigenen Kirchengemeinde, in der eigenen Gemeinschaft, die man doch liebt und schätzt. Diese Geschichten wurden Teil unserer Gedenk- und Erinnerungskultur. Zuweilen schien diese sich in den letzten Jahren abzunutzen, zu routiniert abzulaufen und nicht mehr wirklich zu berühren. Seit manche die Rolle rückwärts in einer sogenannten erinnerungspolitischen Wende fordern, zeigt sich aber, wie viel Bedeutung und wie viel Energie die Weise des Erinnerns für das Heute noch freisetzt. Für uns aber, die wir keine weltliche Gedenkstunde begehen, sondern einen Gottesdienst feiern, stellt sich die Frage, wie wir der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Wir sagen, wir gedenken der 6 Millionen ermordeten Juden und der anderen Opfer des Nationalsozialismus. Wir setzen uns dafür ein, dass das nie wieder geschieht. Das ist in einer Zeit, in der Hass und Hetze wieder größer und der Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft wieder akzeptabel werden, nicht wenig. Aber damit allein würden wir uns doch einer ganz fundamentalen Erschütterung entziehen. Denn Auschwitz, das ist nicht nur ein Ort auf einer Landkarte. Es steht nicht nur für die Geschichte der Vergangenheit. Auschwitz hat auch eine theologische Bedeutung bekommen. Es wurde zum Symbol einer negativen Offenbarung. Denn im Himmel über Auschwitz klafft eine gewaltige Lücke. Dort, wo man einen Gott glaubte, der seine Geschöpfe liebt und sich um sie kümmert, sieht man nur ein schwarzes Loch, das die industriemäßige Auslöschung der menschlichen Individuen hinterlassen hat. Theodor W. Adorno sagte, man könne nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben. Und ebenso stellt sich die Frage, ob man nach Auschwitz noch an Sinn, göttliche Fügung oder an göttliche Gerechtigkeit glauben kann. Sowohl Juden als auch Christen haben darüber nachgedacht und den Begriff Theologie nach Auschwitz geprägt. Hans Jonas steht mit seinem Buch Der Gottesbegriff nach Auschwitz exemplarisch für diejenigen, die sich durch das Grauen erschüttern und berühren ließen und nicht so weiter glauben konnten und wollten wie bisher. Angesichts dessen, was geschehen war, kann Gott, so führte Hans Jonas aus, nicht beides zugleich sein, gut und allmächtig. Entweder ist er allmächtig, aber nicht gut, oder er ist gut und nicht allmächtig. Was aber ist ein Gott, der nicht allmächtig ist? Ein Glaube nach Auschwitz bedeutet, sich einzugestehen, dass wir darauf keine Antworten haben. Wir können das Grauen nicht in einem theologischen System erklärbar machen. Wir können es nicht wegrationalisieren, indem wir sagen, das war nötig, damit dies und jenes geschieht. Aber wir können uns daran erinnern, dass der jüdische und der christliche Glaube niemals über die Abgründe und die schwarzen Löcher im Himmel hinweggetäuscht hat. Schon der Weise des Alten Testamentes, den wir eben gehört haben, beklagt, dass es in der Welt nicht gerecht zugeht. Ja, dass die Gottlosen und Ungerechten so oft die Glücklicheren sind. Und wir Christen blicken Sonntag für Sonntag auf den Gekreuzigten, auf den, der in einen stummen Himmel hineinschrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir feiern Jahr für Jahr, dass Gott Mensch geworden ist, dass er ein hilfloses Kind geworden ist, dass er ohnmächtig am Kreuz starb. Und meistens machen wir uns nicht klar, was das bedeutet. Das Kreuz zu ehren bedeutet, sich vor dem Gott zu verneigen, der den Himmel verlassen und auf seine Durchsetzungsmacht verzichtet hat. Wir können nicht wissen und erklären, warum. Was wir aber wissen dürfen, ist, dass der Ort Gottes, des Gottes Jesu Christi jedenfalls, nicht ganz weit da oben ist, sondern an der Seite der Menschen, an der Seite der Opfer. Wenn der Gott Israels in Jesus ans Kreuz gegangen ist, so ist er auch mit in die Gaskammern gegangen. Wo ist Gott, wo ist er? Fragte in Auschwitz sein Insasse, als ein Kind hingerichtet wird. So erinnert es der Auschwitz-Überlebende und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel. Er hörte damals eine Stimme in sich selbst, die ihm antwortete, wo er ist? Dort. Dort hängt er, am Galgen. Elie Wiesel wurde zu einem jener Menschen, die die Kraft hatten, trotz allem an Gott festzuhalten, weil er wusste, dass dieser Gott mitleidet. Auch das ist keine Erklärung und keine Antwort, aber es hält vielleicht den Himmel offen, auch wenn in ihm die Lücke klafft. Es hält ihn offen in der Hoffnung, dass sich die Lücke vielleicht einmal schließen kann, auch für die, deren Namen wir als Opfer gedenken. Der Glaube gedenkt nicht nur in der Weise des Erinnerns, sondern auch in der Weise der Hoffnung. Denn Sonntag für Sonntag verneigen wir uns vor dem, der in die tiefsten Tiefen des Totenreiches hinabgestiegen ist, zu den Orten der absoluten Gottesferne und des Grauens. Aber wir bekennen auch, dass er diesen Bereich durchschritt und auferstanden ist von den Toten und sitzt zur Rechten Gottes, um einmal zu richten die Lebenden und die Toten, so wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Machen wir uns klar, was wir da bekennen. Der Hingerichtete, der von menschlicher Willkür gerichtete und entwürdigte, das Opfer steigt in den Himmel auf und nimmt dort seinen Platz ein, seinen Richterplatz. Und mit ihm alle, die jemals Opfer von Grausamkeit wurden. Er wird die Lücke für sie füllen. Er wird das, was einmal war, nicht auf sich beruhen lassen. Der Philosoph Holm Tetens, der in jüngster Zeit mit beachtlicher Resonanz von der philosophischen Seite her wagte und wagt, wieder über Gott nachzudenken, hat vor wenigen Wochen hier im Dom gesagt, dass, wenn diese Welt nicht insgesamt absurd und sinnlos ist, der Gedanke des Gerichtes Gottes eine absolute Notwendigkeit darstellt. Und er hat die Kirchen dazu aufgerufen, an diesem Gedanken, dass Gott einmal über das, was geschehen ist, Gericht halten wird, um der Opfer willen festzuhalten. Deshalb fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle, so sagt Jesus im Matthäus-Evangelium. Das Geschehen, das vor 74 Jahren sein Ende nahm, war die Hölle auf Erden. Aber die Hölle war nicht nur in den Gaskammern, sondern sie war auch vor den Gaskammern. Es muss uns auch heute erschrecken, wie leicht Seelen verderben können. Wie einfach es ist, dass Menschen ihre Seele an das Böse verkaufen. Manchmal aus banalsten Motiven heraus. Wie bestimmte Ideologien und Denkgebäude es fertigbringen, Empathie und Mitgefühl völlig auszulöschen. Wie leicht es ist, seine Seele zu beschädigen, indem man einfach wegschaut. Die Versuchung, seine Seele verderben zu lassen, ist für jeden und jede von uns jederzeit gegenwärtig. Das war immer so und das zeigt sich auch heute wieder deutlich. Wir sollten uns davor fürchten. Es gibt eine schlechte Furcht vor schlechten Dingen, vor den falschen Dingen. Es gibt aber auch eine gute Furcht vor den richtigen Dingen. Und es gibt die Gottesfurcht, die uns wach macht und unsere Seele lebendig hält. Liebe Gemeinde, Jesus kannte schon zu Lebzeiten die Abgründe und er wusste, dass er das am eigenen Leibe erfahren würde. Und dennoch hat er auch im Angesicht all dessen versucht, die Menschen in dem Vertrauen an den Gott zu bestärken, bei dem jeder Mensch vollkommen gewusst und dem jeder einzelne Mensch unendlich kostbar ist. Er sagt, verkauft man nicht 2 Sperlinge für 1 Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Diese und ähnliche Worte Jesu erklingen immer wieder im Evangelium. Die Frage ist, ob wir angesichts der Millionen, die ermordet wurden, diesen Glauben aufgeben müssen oder gerade um ihretwillen daran festhalten wollen. Man wird niemandem einen Vorwurf machen können, der das nicht kann. Das Warum bleibt ungeklärt. Aber vielleicht kann uns Christen das Bild Jesu, seine Geschichte, sein Wagnis des Vertrauens, sein Weg durch den Tod ins Leben stärken, durch die Abgründe unserer Welt hindurch zu glauben und jeden Tag von Neuem aus Bösem Gutes werden zu lassen. Die Taufe eines Kindes ist ein solches Wagnis des Vertrauens, dass der Name jedes Menschenkindes niemals verloren gehen wird. Solange leuchtet für jedes Menschenkind ein Licht der Hoffnung, so wie wir es in Yad Vashem in Jerusalem sehen können. Dort gibt es das sogenannte Denkmal für die Kinder. Es ist den 1,5 Millionen ermordeten Kindern gewidmet. In einem unterirdischen Raum brennen 5 Kerzen in der Dunkelheit. Diese brennenden Kerzen werden durch Spiegel so reflektiert, dass man das Gefühl hat, unter einem nächtlichen Sternenhimmel zu stehen. Im Hintergrund werden die Namen, das Alter und der Geburtsort der Kinder von einem Tonband abgespielt. Dieses Endlosband braucht ungefähr 3 Monate, um alle Namen wiederzugeben. Liebe Gemeinde, das nächste Lied, das wir singen, ist ein einfaches, fast kindliches Vertrauenslied. Aber es zu singen, wirklich zu singen, ist höchst anspruchsvoll. Es braucht das Wagnis unseres Glaubens. Es braucht all unseren Glauben, zu dem wir fähig sind. Und wenn wir singen, tun wir es im Gedenken an diese Kinder und alle Kinder, die ermordet wurden. Und wir tun es als ein Bekenntnis der Hoffnung, dass sie und alle Menschenkinder mit ihrem Namen nicht in das Buch des Todes, sondern ins Buch des Lebens eingeschrieben sind. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.